Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Praxis. Zusammen mit mir im virtuellen Aufnahmestudio sind Janik Schäfer und Serafin Dinges. Hallo.
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 Schön, dass wir wieder so zusammenkommen. Diesmal habe ich das Interview von Anna Meyerhauser dabei. Sie ist Chefredakteurin vom Missy Magazin, in Linz in Österreich aufgewachsen und hat in Wien und Berlin vergleichende Literaturwissenschaft, Theater, Film und Medien studiert und dann ihren Master bei uns hier an der UdK in Kultur Journalismus gemacht. Deswegen ist sie auch hier im Alumni-Gespräch dabei. Ich habe sie am 10. Februar 2020, also dieses Jahr, kurz bevor Corona losging, in einem kleinen Mini-Aufnahmestudio-Kabuff interviewt. Das war ein Mini-Aufnahmestudio, das uns die Sounddesigner von der UdK freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Nochmal danke an dieser Stelle. Ich habe Anna zu ihrem Studium befragt, zu ihrem journalistischen Werdegang. Wir erfahren dann auch, was ihr einen Journalistenpreis gebracht hat. Und Anna gibt uns auch noch ein paar Empfehlungen mit für unseren Weg. Es war eine sehr nette und gleichzeitig absurde Situation.
Also ihr wart auf engstem Raum dann.
Ja, absolut. Also wir saßen uns wirklich so dicht gegenüber, wie man sich jetzt gar nicht mehr gegenüber sitzen darf. Gut, dann hören wir einfach mal rein, oder?
Mhm, unbedingt.
Wir freuen uns.
Würdest du das alles nochmal so machen?
Ja, gute Einstiegsfrage gleich. Also ich glaube, ich würde es schon alles nochmal so machen. Ich hoffe, dass ich es, wenn ich es nochmal machen würde, ein bisschen schneller machen würde und ein bisschen mit weniger Umwegen. Also ich fand diese Kombination von dem, ich habe noch ein Magisterstudium in Wien gemacht und ich fand diese Kombination aus diesem Magisterstudium, durch das man sich teilweise wirklich oft durchbeißen musste, wo ich aber wahnsinnig viel gelesen habe, wahnsinnig viel recherchiert habe und irgendwie so ganz viel einfach für meine Bildung getan habe, so ganz klassisch. Das fand ich im Endeffekt eine ganz tolle Kombination mit dem Kulturjournalismus-Studiengang, der zu meiner Zeit zumindest sehr praxisorientiert war und weniger wissenschaftlich orientiert. Von dem her finde ich diese Kombination eigentlich total toll und würde ich immer noch so machen. Ich würde es, glaube ich, aber ein bisschen zügiger und strukturierter angehen alles heute.
Inwiefern strukturierter?
Ich hatte, also während dem ersten Magisterstudium, da hatte ich jetzt noch nicht so das klare Ziel vor Augen, was ich denn gerne mal später machen würde. Und es war auch recht klassisch, so eine super überfüllte Uni mit wenig Betreuung und so. Und gerade so meine Diplomarbeit oder so hätte ich gern, würde ich jetzt ein bisschen schneller schreiben und mich dann nicht so in Einzelheiten verlieren.
Wie kam es dann zum Kulturjournalismus-Master nach deinem Bachelor?
Es war ein Magister.
Also, Entschuldigung. Nach deinem Magister.
So die Österreicherin in mir, es war ein Magister.
Wie kam es zum Kulturjournalismusstudium nach deinem Magister?
Das war so, dass ich hatte schon so mit Anfang 20 schon so die Idee von Journalismus. Habe das dann aber längere Zeit nicht so richtig verfolgt eigentlich und habe dann aber nach einem Erasmus-Semester so ein bisschen überlegt, was will ich denn jetzt eigentlich wirklich machen und woraus möchte ich denn was machen? Und dann habe ich begonnen, für so eine linke Uni-Zeitung Texte zu schreiben und das hat mir ziemlich einen Spaß gemacht. Und dann war mir irgendwie relativ schnell klar, dass ich nach dem Studium nochmal irgendwie sowas Praxisorientiertes oder Künstlerisches machen möchte. Und eine Berliner Freundin hat mir dann von diesem Kulturjournalismus-Studiengang erzählt, weil sie auf irgendeiner Kunstveranstaltung hatte sie einen Lehrenden von hier getroffen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und dachte so, ja, probier das mal und habe mich beworben und bin dann auch genommen worden und das war dann relativ zügig so.
Was war rückblickend das Gewinnbringendste für dich an dem Studium?
Gute Frage. Also ich finde die Freiheit und das Ausprobieren. Also ich fand, es war eine gute Mischung aus irgendwie so Freiheit und sich ausprobieren können und auch mal daneben liegen können und aber doch so eine relativ verschulte Struktur. Also es geht ja dann auch relativ schnell in diesen 4 Semestern. Ich fand auch unseren Studiengang damals, also unsere Klasse, sagt man das so?
Jahrgang.
So recht gewinnbringend eigentlich. Ich hatte das Glück, dass ich in einem relativ kleinen Jahrgang war. Wir waren 15 Leute und ich fand das schon sehr bereichernd, irgendwie so zu sehen, wie die anderen arbeiten, wie man selber arbeitet, sich so dieses Feedback zu geben. Und am wichtigsten fand ich echt so dieses ständige Ausprobieren, dieses Schreiben. Und auch wenn ich heute leider nicht mehr so viel Radio mache, habe ich wahnsinnig viel aus dem Radioseminar mitgenommen. Einfach so über ganz klassisch journalistisches Handwerk oder auch wie man länger mal an so einem Projekt dranbleibt.
Bei wem hattet ihr Radio?
Bei Thilo Schmidt.
Was hättest du dir rückblickend anders gewünscht?
Ich glaube, manchmal ein bisschen mehr Anleitung. Also ich hatte irgendwie so ganz, ganz tolle Seminare und es ist ja wie immer so, dass man halt irgendwie selber gucken muss, was man so rausholt, ne? Ich hatte aber auch so ein paar Seminare, wo ich im Nachhinein sage, da hätte man einfach irgendwie, da waren dann irgendwie auch die Lehrenden nicht so super engagiert oder hätte man einfach mehr draus machen können oder das einfach ein bisschen, ist dann irgendwie öfter mal was ausgefallen oder so und nicht nachgeholt worden. Und das hat sich dann natürlich auch auf die Gruppe übertragen und dann war da so ein bisschen, also das finde ich im Nachhinein so ein bisschen schade, aber insgesamt würde ich den Kulturjournalismus-Studiengang auf jeden Fall nochmal machen. Also mir hat es wahnsinnig viel gebracht. Also auch wenn vielleicht auch mal kleinere Ärgernisse dabei waren oder so.
Deine Masterarbeit, die ging ja um Erinnerungskultur im Hörfunk.
Mhm, genau.
Eine Analyse ausgewählter Formate in Deutschland, Radiokultur. Was war eigentlich der Hintergrund dafür, dass du dich in deiner Masterarbeit mit Erinnerungskultur im Hörfunk auseinandersetzen wolltest?
Bei uns war damals so, dass man ein Werkstück machen musste und die wissenschaftliche Arbeit. Und die Idee kam eigentlich vom Werkstück. Mir war ziemlich schnell klar, was ich als Werkstück machen möchte. Das ist so ein bisschen so eine kuriose Geschichte gewesen. Ich komme ja aus Linz in Österreich und da gibt es in dem Vorort von Linz so eine kleine Stadt namens Leonding, aus der mein Vater kommt. Da war bis 2011 das Grab von Hitlers Eltern. Das gab es da eben, das war schön gepflegt und es war immer so ein bisschen so ein Rätsel, wer das bezahlt oder warum es das überhaupt noch gibt. Das ist über 100 Jahre alt gewesen. Und es war irgendwie so eine Mischung aus so einer merkwürdigen Touristenattraktion und so ein Denkmal, wo auch Neonazis hingegangen sind. Also der Geschichte von diesem Grab wollte ich nachgehen und dem Umgang von dieser Kleinstadt mit diesem Erbe beleuchten. Dann habe ich überlegt, was könnte da irgendwie als wissenschaftliche Arbeit, also der Impuls war wirklich das Werkstück. Und dann habe ich so überlegt, was könnte ich als wissenschaftliche Arbeit dazu machen.
Das Werkstück und hieß dann die kleine Stadt und das Grab.
Genau.
Das bezog sich direkt auf
genau.
die Geschichte.
Ja. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, auch gemeinsam mit meinen Betreuern, das waren eben auch Thilo Schmidt und Jörg Hafgemeier, was man da als wissenschaftliche Arbeit machen könnte. Und weil ich irgendwie mich sowieso immer sehr stark für Erinnerungskultur und Geschichtsjournalismus auch interessiert habe und da auch in meinem ersten Studium ein bisschen dazu gearbeitet habe, hat sich das halt total angeboten, dann so, wie ist das eigentlich im Radio, welche Formate gibt es da? Und weil ich Features auch ganz toll finde und in der Zeit dann auch einige hören konnte, hat sich das einfach angeboten.
Mhm. Also quasi weggeleitet vom Werkstück.
Genau, also die erste Idee war das Werkstück.
Du hast ja dann für das praktische Werkstück sogar den Axel Springer Preis gewonnen 2013.
Genau.
Warum lachst du da so?
Weil ich es nicht so richtig erwartet hatte. So,
das war ja schon eine Würdigung auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja, das war richtig toll. Es war ein richtig schöner Abend.
Was hat dir der Preis gebracht außer diesen schönen Abend?
Selbstbewusstsein und also man wird echt im Journalismus recht selten so ein bisschen beklatscht für seine Arbeit und das ist schon mal schön, wenn man das irgendwie einen Abend hat. Dann natürlich auch Vernetzung, also mit den anderen Preisträgern, Preisträgerinnen und es ist jetzt aber auch wirklich nicht so, dass sich dann plötzlich alle Türen öffnen. So ein Preis ist was Schönes und das war für mich auch eine schöne Bestätigung und es hat mir auch geholfen mit einigen Unsicherheiten umzugehen oder sich irgendwie etwas, also so sich etwas, ich habe dann auch im Studium auch länger als Freie gearbeitet, habe verschiedene Sachen gemacht und dann, es ist ja erstmal auch hart, also zumindest bei mir war es erstmal auch hart und da wird man ja schon irgendwie auch unsicher und denkt sich so, kann man davon jemals irgendwie wirklich leben oder bleibt das jetzt immer hier auf so einem prekären Niveau? Diese Dinge eben und das hat mich dann schon bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich da jetzt irgendwie auch noch ein bisschen durchhalten muss. Trotzdem, die Arbeit geht nachher halt genauso weiter wie vorher. Also es war dann nicht so, dass dann plötzlich die Jobangebote reingetrudelt sind oder so.
Das wäre jetzt nämlich so eine Anschlussfrage gewesen, so. Ob da dann jemand bei dir angeklopft hat.
Nee, angeklopft hat niemand, aber es ist mir tatsächlich leichter gefallen, im Anschluss irgendwie Kontakte zu knüpfen oder meine Ideen zu präsentieren oder Sachen zu pitchen. Auch wenn ich ehrlich gesagt typisches Gender-Problem den Preis oft eher verschwiegen habe. So, oder eher so, ich will hier nicht zu hohe Erwartungen wecken mäßig war. was natürlich totaler Quatsch ist.
Wie kam es denn zu der Nominierung? Hast du eine Ausschreibung gesehen und hast dir gedacht, oh, da bewerbe ich mich mal?
Ich habe mich selbst beworben, das war damals noch möglich. Es geht mittlerweile nicht mehr. Ich habe, glaube ich, einfach auf irgendeiner jungen Journalistenseite oder so gesehen, dass die Ausschreibung gerade läuft. Das Werkstück ist auch vorher, also es war nicht das rohe Werkstück quasi, was ich für die Masterarbeit abgegeben habe, sondern das Werkstück ist nachher im SWR 2 als Feature erschienen, nochmal ein bisschen bearbeitet. Und das habe ich dann dort eingereicht, also selbstständig. Das geht mittlerweile aber leider gar nicht mehr. Also beim Axel Springer Preis ist es zumindest so, soweit ich weiß, ist nicht bei allen so, aber bei vielen, dass man sich da selbst gar nicht mehr bewerben kann, sondern dass man von Chefredakteurinnen oder Ressortleiterinnen vorgeschlagen werden muss. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil ich hätte zum Beispiel diesen Preis, glaube ich, niemals gewonnen. Ich war halt Freie auch. Ich glaube jetzt, die Ressortleiterin war wahnsinnig nett und hat sich total über diesen Preis gefreut. Aber ich glaube, sie wäre jetzt selber auch nicht auf die Idee gekommen, das einzureichen, weil sie mich jetzt einfach nicht so auf dem Schirm hatte, weil ich da jetzt noch nicht so viel gemacht hatte oder so. Deshalb finde ich das wirklich ein bisschen schade, weil das auch wieder, das Preissystem ist ja auch wahnsinnig, da sind wahnsinnig viele Hürden drin, das ist wahnsinnig elitär. Und wenn man sich da selbst bewerben kann, ist zumindest eine Hürde weniger. Da muss man nicht unbedingt so einen Chefredakteur oder eine Chefredakteurin im Nacken haben.
Vielleicht könnte Missy ja ihren eigenen Medienpreis
ja,
anvisieren, bei dem man sich dann selbst
ja,
bewerben kann.
Ja, die Idee gab es tatsächlich schon immer wieder mal. Henk ist leider eine Ressourcenfrage, kriegen wir im Moment nicht hin. Aber ist auch so ein geheimer Traum von mir, ja.
So. Auf der Missy-Seite steht, seit 2010 lebt sie in Berlin, wo sie als freie Journalistin und Filmkritikerin arbeitete, bevor sie Anfang 2016 Teil der Missy-Redaktion wurde. Könntest du das vielleicht, Anna, ein bisschen genauer beschreiben? Also du hast eben schon mal so Anspielungen gemacht, du hast auch während des Studiums schon frei gearbeitet. Mhm. Wie lief das, vor allem auch während des Studiums, wie bist du da wo reingekommen?
Ich habe mein zweites Praktikum, war bei der City, bei dem Berliner Stadtmagazin. Und dort konnte ich dann nach dem Praktikum vor allem im Filmressort weiterschreiben. Und das waren so die ersten freien Aufträge, die ich hatte. Und auch so die ersten festen, die einfach geblieben sind. Also das habe ich auch sehr lange gemacht. Ich arbeite auch immer noch als Freie für die City, leider nicht mehr so oft, weil ich nicht mehr so viel Zeit dafür habe. Das war so der erste Anknüpfungspunkt, also eigentlich nach dem Praktikum. Und durch diese Aufträge bei City kamen halt wieder andere Sachen. Hatte man eben wieder irgendwie Arbeitsproben vorzuweisen, hatte Ideen und konnte dann auch wieder bei anderen Zeitungen oder Magazinen anknüpfen.
Wo war denn dein erstes Praktikum?
Das war beim Uniradio Berlin-Brandenburg. Das gibt's nicht mehr. So, das hat jetzt nicht so viel gebracht, sage ich ganz ehrlich.
Das hast du so aus Interesse gemacht?
Das war echt recht spontan. Unser Zyklus war auch noch ein bisschen anders. Wir haben im Januar begonnen, also im März, April war dann die erste Praktikumsphase oder so. Und ich habe kein anderes Praktikum mehr bekommen. Also ich war irgendwie schon zu spät dran für alles andere. Und dann drei von uns haben dann diesen Platz beim Uniradio bekommen. Für mich war das irgendwie total nett, weil ich war ganz frisch in Berlin und es war irgendwie eine gute Zeit, um anzukommen. Und man konnte sich da auch ausprobieren und es hat auch Spaß gemacht und wir hatten da auf jeden Fall eine schöne Zeit. Aber jetzt so beruflich hat das jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht. Das ging dann wirklich eher mit dem zweiten Praktikum los.
Würdest du das anderen Studierenden oder heute Studierenden auch empfehlen, vielleicht erstmal so ein Play-Praktikum zu machen und dann unter Anführungsstrichen eins, das auch was bringt? Oder sollte man da eher gleich loslegen?
Das ist, glaube ich, echt individuell, was man will und wie man auch irgendwie drauf ist. Also ich glaube, für mich war es nicht so schlecht, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn ich da irgendwie gleich beim RBB oder beim Tagesspiegel oder so gewesen wäre, dass ich mich dann erstmal ein bisschen abschrecken hätte lassen von den Strukturen und Hierarchien und während das so Uniradio erstmal so eine Spielwiese ist. Und das heißt, für mich war das, glaube ich, nicht so schlecht, mich erstmal so ein bisschen auszuprobieren, aber ich glaube, andere Leute können da wahrscheinlich auch gleich loslegen. Ist wahrscheinlich ein bisschen individuell.
Wie kam es dann zu Missy?
Zu Missy kam es so, dass, also ich habe die Missy wirklich, hatte die ab der zweiten Ausgabe im Abo, gibt es ja seit 2008, also ich habe die schon in Wien gelesen und auch die Sonja Eismann und Stephanie Lohaus, die das ja gegründet haben, die waren damals auch schon tatsächlich so ein bisschen journalistische Vorbilder für mich. Und ich habe sie immer gelesen und habe mir auch immer so gedacht, ja, also auch während dem Studium schon habe ich mir schon gedacht, ja, das wäre doch toll, da ein Praktikum zu machen oder so. Das hat sich dann aber irgendwie nie ergeben, weil die waren damals auch noch in Hamburg und die Praktikazeiten haben nicht so richtig zusammengepasst und dann habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann war es aber tatsächlich ein mehr oder weniger ein Zufall, dass die Missy dann zu mir gekommen ist, weil die Katrin Gottschalk, die ja früher Chefredakteurin bei der Missy war und heute stellvertretende Chefredakteurin bei der Taz ist, die kannte ich so ein bisschen vage vom Studium. Die war 2 Jahrgänge unter mir, glaube ich, oder einen Jahrgang, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Die hat mich dann mal für einen Artikel angefragt. Das war 2013 oder 2014 oder so, also nach dem Studium auf jeden Fall. Und den habe ich dann gemacht und ab dann habe ich immer wieder mal so als Freie für die Missy auch geschrieben. Also es war jetzt auch nicht so viel, weil die Missy ist damals ja auch 4-mal im Jahr erschienen und so, aber schon regelmäßig. Und dann bin ich eines Tages, das war dann Ende 2015, angefragt worden, ob ich mal bei einer Heftproduktion als Unterstützung dabei sein möchte. Dann habe ich dann zugesagt. Und nach der Heftproduktion wurde ich dann gefragt, ob ich bleiben möchte in der Redaktion. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Genau, und ab dann war ich Teil der Redaktion und dann hat sich das alles so entwickelt. Aber ich finde es tatsächlich ein bisschen lustig, weil ich glaube, es war wirklich auch so eigentlich so ein Traum von mir, mal bei der Missy zu arbeiten. Und sie kam dann aber irgendwie zu mir. Also ist eigentlich ganz schön. So
wie man sich's gar nicht zu wünschen traut.
Genau, so sind in der Realität natürlich auch immer ein bisschen anders, aber...
Du bist ein wandelndes Gegenbeispiel. So. 2019 im März, also fast vor einem Jahr, hast du mit der Missy-Mitbegründerin Sonja Eismann, du hast sie eben schon erwähnt, eine Anthologie herausgegeben namens Freie Stücke mit Texten über Selbstbestimmung, Sex und gleichberechtigte Beziehungen in der Gegenwart. Wie war da der Weg von der Idee bis zur Umsetzung?
Das war so, dass Missy ist 2018 10 Jahre alt geworden. Und da ist so in der Redaktion die Idee gekommen, dass wir irgendwie zum Jubiläum ein Buch rausgeben wollen und irgendwie so ein bisschen sowas Bleibenderes irgendwie schaffen wollen. Und dann haben wir so ein bisschen rumgebrainstormt, was wir denn da erzählen wollen oder worum es da gehen soll. Und ganz am Anfang war das noch ganz was anderes. Also es war dann eher so eine Anthologie mit Missy-Texten oder so, was auch ein bisschen langweilig gewesen wäre. Davon haben uns dann aber eigentlich eher so Menschen aus der Verlagsbranche eher abgeraten, weil sich sowas halt irgendwie nicht auf sehr viel Interesse stoßt, was ich auch verstehe. Und dann haben wir so überlegt, zu welchem Thema wir arbeiten wollen und sind dann relativ schnell auf dieses Thema Konsens gekommen im weitesten Sinne und haben dann Autorinnen und Autoren, also einen Autor und 14 Autorinnen, die auch so aus dem Umfeld von Missy kommen, gefragt, ob sie eine Kurzgeschichte dazu beisteuern wollen und haben dann auch tollerweise den Nautilus Verlag dazu gewonnen. Das ist ein kleiner Independent Verlag aus Hamburg, der auch ganz schöne Bücher macht, die das Thema auch sehr ernst genommen haben.
War das für dich auch so ein Traum, den du dir da erfüllt hast, oder war das einfach ein Projekt, das sich so ergeben hat und das dir jetzt auch rückblickend Spaß gemacht hat auf seine Art?
Ja, irgendwie beides. Also eigentlich rein technisch war es eher so ein Projekt, das sich einfach so ergeben hat. Aber als es dann da war, habe ich erst so richtig gecheckt, ja Mensch, wie cool ist das denn? Das ist ja ein Buch. So, es ist mir erst irgendwie während der Arbeit daran, war das alles noch so ein bisschen vage. Ne? Man hat so diese verschiedenen Kurzgeschichten und kann sich noch gar nicht vorstellen, wie das dann am Ende so ein Buch wird. Und dann gab es den Coverentwurf und dann war ich so, ja wow, total toll. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Traum bezeichnen würde, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, als es da war. Es war auch toll, nochmal in eine andere Branche irgendwie reinzuschnuppern und mit dem Buch Lesungen zu machen und da auch wieder eine ganz neue Seite der Arbeit irgendwie kennenzulernen.
Könntest du dir das weiterhin vorstellen, da mehr in die Richtung zu machen?
Ja, auf jeden Fall.
Ist da was Konkretes also,
nee,
geplant?
Nee, ist leider nichts Konkretes geplant. Aber ja, kann ich mir schon gut vorstellen, in den nächsten Jahren da mal was anzugehen.
Wenn du an Missy denkst, also es gibt ja 3 Schlagwörter, die auch so im Subtext stehen. Darüber hinaus, was kommen dir für Gedanken und Wörter in den Sinn, wenn du an Missy denkst?
3 Wörter, ja? Oder
es können
irgendwie
auch 4 sein. Lass dich nicht limitieren,
ja.
Einfach freie Assoziationen dazu.
Ja, dann sehe ich mal Leidenschaft, prekär, Teamgeist oder so oder Teamgefühl. Ich glaube, das war es erstmal.
Wie gehst du mit dem 2. Aspekt um?
Der 2. Aspekt hat sich immer mehr verbessert. Missy erscheint ja im Independent-Verlag. Das heißt, so ein bisschen prekär bleibt das ja immer. Und es ist ja auch ein Printmagazin. Wie es denen geht, wissen wir ja alle. Wir sind da irgendwie sehr glücklich und gut aufgestellt, dass es uns gerade eher besser als schlechter geht. Aber wir haben in den letzten Jahren irgendwie viele von uns geschätzte Magazine vom Markt verschwinden gesehen. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Und ansonsten persönlich mit der Prekarität. Ich arbeite ja auch noch frei nebenbei und verdiene auch noch an anderen Stellen irgendwie Geld. Aber ich habe halt so ein bisschen gelernt, damit umzugehen. Also für mich war es sowieso irgendwie relativ schnell klar, dass es jetzt irgendwie, was mittlerweile nicht mehr so ist. Aber ich habe jetzt auch nicht so erwartet, sofort vom Journalismus komplett leben zu können. Und das ist mittlerweile so. Aber ich bin irgendwie immer so ein bisschen davon ausgegangen, dass man immer irgendwie so mehrere Projekte machen wird oder dass mein Berufsweg jetzt nicht so ganz stringent sein wird, dass ich so eine Sache bis zum Ende meines Lebens mache oder so.
Hattest du oder hast du auch nicht journalistische Standbeine?
Im Moment nicht. Im Moment ist eigentlich alles journalistisch. Ich habe aber auch in der PR gearbeitet. Nach dem Studium, also 2013, 2014, 2015, da habe ich auch Aufträge bei Agenturen und so gemacht als Crossfinanzierung.
Was hast du für Ideen, Anna? Welche Innovationen oder auch Experimente würdest du bei Missy gerne umsetzen?
Da gibt es ganz viele Sachen. Bei uns scheitert es leider wirklich total oft an den Ressourcen. Natürlich wäre es total toll, unseren Online-Bereich mal richtig aufzubauen. Da sind wir irgendwie immer so latent dran, aber so richtig die Zeit gibt es dafür nie. Dann ist auch schon ein ganz langer Traum, auch mal irgendwie einen Missy-Podcast zu machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht im nächsten Jahr mal klappt. Genau, also Ideen gibt es immer sehr viele. Es werden ja auch immer wieder Sachen verwirklicht, so Veranstaltungsreihen oder so. Aber es scheitert leider oft wirklich an den Ressourcen, die in der Redaktion vorhanden sind. Das Printheft ist einfach so wirklich unser Standbein. Das ist das, wo wir gut sind, wo wir über die Abos mit Einnahmen rechnen können und damit wirtschaften können. Und das ist einfach das, was läuft und deshalb fließt da einfach sehr viel von unserer Arbeitskraft rein. Und für Online und Multimedia ist dann leider oft nicht so wahnsinnig viel Zeit, ist aber auf jeden Fall ein Zukunftsplan.
Die letzte Crowdfunding-Kampagne war ja 2018 anlässlich des 10-jährigen Bestehens, das fiel ja so zusammen. Macht ihr bald eine neue Runde oder hat sich die Anzeigenlage gebessert oder seid ihr gar nicht mehr so abhängig von Anzeigen, weil die Abos so gut laufen? Könntest du vielleicht da ein bisschen was zur Finanzierung erklären?
Also Missy finanziert sich sowohl als Abos als auch von Anzeigen. Also ganz auf Anzeigen verzichten können wir auf jeden Fall nicht. Und auch von Crowdfundings, also es ist jetzt im Moment konkret kein weiteres Crowdfunding geplant. Es wird aber sicher, ich hänge mich jetzt mal weit aus dem Fenster, ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Jahren auf jeden Fall wieder mal eins geben wird, weil wir anders halt einfach nicht überleben können und das halt einfach auch dazugehört, dass wir dann quasi unsere Leserinnen, unsere Crowd immer wieder mal bitten müssen, uns mitzufinanzieren. Und ansonsten sind die Abos sind für uns wirklich wahnsinnig wichtig. Ich kann allen nur sagen, wenn es ein Magazin gibt und ihr findet das toll und ihr wollt, dass es das gibt, dann abonniert das. Auch wenn ihr vielleicht das manchmal auch mal doof findet oder anderer Meinung seid oder so. Das ist wirklich das, womit man eben als Independent-Magazin am besten rechnen kann und da eben so eine feste Einnahme hat und was auch einfach eine Unabhängigkeit gewährleistet. Genau, und der weitere Teil sind dann die Anzeigen. Und bei uns ist es so, dass vor allem, also viele von unseren Anzeigenkundinnen kommen auch aus dem Kulturbereich, also viel von Theatern, Verlagen und so weiter. Das sind jetzt natürlich auch nicht die Branchen, wo irgendwie das super große Geld sitzt. Genau, aber das ist auch für uns, also das ist für uns auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Allerdings ist es auch so, dass wir natürlich viele Anzeigen gar nicht annehmen können, weil die gar nicht unseren Werten entsprechen. Also zum Beispiel sowas wie Diätwerbung oder so. Und das macht das natürlich auch immer so ein bisschen zum anspruchsvollen Job auf jeden Fall für Missy, Anzeigen zu werben.
Habt ihr für die Anzeigen eine Abteilung,
ja,
eine Beauftragte?
Genau, wir haben eine Anzeigenleitung, das ist auch getrennt von der Redaktion.
Welche Rolle spielt euer Shop und gegebenenfalls auch Events für die Finanzierung?
Für die Finanzierung nicht so wahnsinnig viel. Also damit verdienen wir schon ein bisschen Geld, soweit ich weiß, aber es sind auch oft so Herzensprojekte.
Also eine Mischung
aus
Spielwiese und Experiment.
Ja, genau.
Was waren denn außer dem Axel Springer Preis und der Moment, in dem Missy auf dich zukam, was sind denn so auch andere kleine oder auch größere prägende Momente für dich gewesen in deinem Journalistinnenleben?
Also diese zwei Erfahrungen waren natürlich schon sehr schön und vielleicht um nochmal auf den Preis zurückzukommen, ist auch echt, dass ich es jedem und jeder nur raten kann, sich irgendwie in der Masterarbeit echt mit was zu beschäftigen, worauf man so richtig Bock hat und sich einfach diese 3 Monate Zeit zu nehmen und zu sagen, ich probiere da irgendwie mal was aus und gehe da irgendwie so einem Herzensprojekt nach. Weil so viel Zeit hat man nachher im Alltag oft nicht mehr. Also sich irgendwie 3 Monate rauszunehmen und so ein großes Feature oder so eine große Recherche zu verwirklichen, das ist nachher oft schwierig, wenn man dann irgendwie aufs gerade Geld verdienen muss oder in vielen anderen kleinen Alltagsprojekten feststeckt. Ich glaube, als ich das erste Mal für die Berlinale akkreditiert war oder solche Sachen, also dann einfach diesen Beruf im Alltag zu leben, das war ganz toll. Und es gab natürlich irgendwie immer wieder Texte, die mir viel bedeutet haben.
Gab es Menschen, die dich irgendwie gestützt, motiviert haben? Mhm. Welche Rolle hat das gespielt und an wen denkst du da?
Auf jeden Fall. Das war eigentlich eine Mischung aus all dem. So, also auf der einen Seite innerhalb von Freundinnenschaften oder dass ich auch mit einigen Menschen, die ich hier am UdK-Studiengang kennengelernt habe, immer noch in sehr engem Kontakt bin und wir uns eigentlich immer über unsere berufliche Arbeit oder auch über Durststrecken oder über die sogenannte Karriere irgendwie ausgetauscht haben und uns da immer auch gegenseitig sehr viel Mut gemacht haben, da irgendwie durchzuhalten. Und auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie Journalisten, Journalistinnen. Also gerade jetzt auch, wenn ich an das erste City-Praktikum denke, mein damals zuständiger Redakteur für den Filmbereich, das sehe ich schon auf jeden Fall auch als eine Art Förderer, der dann einfach gesagt hat, ja, ist cool, du kannst jetzt hier weiterschreiben. Also das sind ja oft so kleine Sachen, die dann aber schon sehr viel bedeuten. Und hier am Studiengang, würde ich sagen, von den Lehrenden waren das auf jeden Fall auch Claudia Wajudi, die auch bei der City ist, die, finde ich, so eine ganz tolle Mentorinnenrolle auch übernommen hat. Und auch Thilo Schmidt auf jeden Fall mit dem Werkstück, der mich da sehr, sehr, sehr unterstützt hat.
Deine Motivation als Journalistin, wie würdest du die beschreiben? Wo ziehst du deine Kraft her?
Okay, meine Motivation. Ich glaube, auf der einen Seite so aus dem Inneren, dass ich einfach, auch wenn ich heute oft irgendwie so ein bisschen in der Redaktionsarbeit eher im Alltag feststecke und nicht so viel dazu komme, selbst zu schreiben, was ich gern wieder ein bisschen mehr machen würde, einfach immer noch so ein bisschen aus diesem Schreibprozess, dass das dann dabei irgendwie manchmal mühsam ist oder ich glaube, das kennen ja auch viele, dass man es irgendwie sobald man so einen Text oder ein Stück verwirklicht hat, es einfach das beste Gefühl überhaupt ist. Also so, dass auf der einen Seite so aus diesem inneren Antrieb irgendwie einfach schreiben zu wollen und auf der anderen Seite natürlich aus dem gesellschaftspolitischen und einfach so ein Teil vom Diskurs sein zu wollen und einfach, auch wenn sich das jetzt natürlich ein bisschen cheesy anhört, aber einfach so etwas mitzutragen oder ein bisschen was verändern zu wollen.
Was sind die 3 Top-Tipps von Anna Meyerhauser für angehende Journalistinnen?
Also der erste Tipp wäre ganz klar durchhalten und sich nicht abschrecken lassen und ja, sich auch nicht verschrecken lassen von irgendwie so Hierarchien und Strukturen, von die im Journalismus herrschen, der ja leider immer noch nicht sonderlich divers ist. Auch nicht erwarten, dass sofort alles klappt. Nicht erwarten, dass man sofort davon leben kann, sich nicht schämen, wenn man auch noch andere Sachen machen muss erstmal. Da einfach durchhalten, glaube ich. So. Ich glaube, das ist der wichtigste Tipp, ehrlich gesagt. Ja, und der zweite, einfach wirklich überlegen, was will ich denn eigentlich selber machen, was will ich denn selber erzählen, und ich glaube, dann kommt viel auch von selbst. Ja, ich meine, das gehört ein bisschen zum Durchhalten, aber wirklich immer wieder Sachen pitchen, in Kontakt mit Redakteurinnen bleiben, nicht traurig sein, wenn es nicht klappt, sondern es einfach nochmal versuchen. Oft ist es gar nicht so krass inhaltlich begründet, sondern es kommt auf so viele Dinge drauf an, warum irgendwie ein Pitch angenommen wird oder nicht, was braucht die Redaktion gerade. Einfach weitermachen.
Danke, Anna.
Gerne.
Check, check, I'm recording.
Ja, hallo, warte.
Seid ihr wieder zurück, Yannick und Serafin, in unserem virtuellen Aufnahmestudio?
Hallo.
Das war Anna Meyerhauser vom Missy Magazin. Was sagt ihr zu dem Gespräch? Ich finde es ja mit am tollsten, dass weniger als 2 Monate, nachdem wir in diesem engen Kabuff zusammensaßen, Missy Magazine seinen eigenen Podcast gelauncht hat, den Pissy Podcast. Kann man übrigens einhören auf podcast.de und Spotify.
Ja, die Webseite sieht auch gar nicht so schlecht aus.
Das haben sie alles schon geschafft.
Ja, Anna legt einfach los. Die geht mit einem unheimlichen Tempo voran. Habt ihr von Anna was mitnehmen können?
Es ist so ein bisschen zwischen den Zeilen, ist so dieser Struggle, dass man sehr viel Idealismus hat und auf dieses Team setzen kann, gleichzeitig nicht das Geld hat, was wir halt bei Katrin ja auch schon kurz gehört hatten, aber was dann nochmal so viel stärker wird, weil das jemand ist, der in der Position ist. Und dann eigentlich ist es interessant, dass sie sich so durchgekämpft hat und hat auch PR gemacht und diesen ganzen Kram und macht aber halt irgendwie fortlaufend diese Sache, die ihr sehr am wichtigsten ist und bleibt da dran.
Wie ging es dir, Serafin?
Man ist da wieder in so einem Zwiespalt zwischen Idealismus und auch einfach beruflicher Realität, die halt einfach teilweise auch prekär sein kann. Darum ist es großartig, glaube ich, dass es so Magazine gibt wie Missy, die es schaffen. Andererseits ist es, glaube ich, auch eine der größten Herausforderungen, dass wir uns nicht nur auf eine journalistische Welt verlassen dürfen, die über Crowdfunding funktioniert, weil da irgendwie unsere gesellschaftliche Anforderung noch höher sein muss.
Könntet ihr euch vorstellen, für so einen Titel wie Missy zu arbeiten?
Auf jeden Fall.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich auch ein sehr idealistischer Mensch bin und weil mir das wichtig ist. Und am liebsten wäre mir, dass die Missy 300.000 Abonnenten hätte und nicht der Fokus.
Ich würde sagen, wir verlinken in unseren Shownotes und unserem Text, der zu diesem Podcast kommt, auf jeden Fall auch zu dem Missy-Abo und können dann jetzt an dieser Stelle uns vielleicht aus unserer Session verabschieden. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, diesmal mit euch die Anna Meyerhauser anzuhören und das nächste Mal wird es wieder einen neuen Gast, eine neue Gästin geben und bis dahin verabschieden wir uns. Yannick Schäfer, Serafin Dinges und mein Name ist Saskia Reis. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Praxisgespräch ist ein Podcast der Studierenden des Masterstudiengangs Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin. Diese Folge wurde von Saskia Reis produziert. Zu Gast war die Missy-Chefredakteurin Anna Meyerhauser. Moderation Saskia Reis, Serafin Dinges, Yannick Schäfer. Musik von Blue Dot Sessions. Abonniert den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Infos zu den Folgen und alle anderen Texte unseres Magazins findet ihr auf praxis-udk.de. Unser Gast nächste Woche ist Fabian Südhof, Redaktionsleiter von musikexpress.de.